Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Das Wort für die Predigt steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 43, die Verse 1 bis 7. Ich lese uns vor. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Liebe Gemeinde, es gibt einfache Hilfsfragen zum Bibellesen, also Fragen, die uns helfen, in einen Bibeltext einzusteigen. Drei Stück habe ich da schon während meines Konfirmandenunterrichts und schon in der Jungschar gelernt. Die erste, was erfahre ich in einem Abschnitt über Gott? Die zweite, was erfahre ich über den Menschen, was erfahre ich über mich? Und die dritte, was soll ich, was sollen wir tun? Kürzlich habe ich noch eine weitere Kontrollfrage dazugelernt, die gilt im Übrigen auch für Predigten. Die heißt einfach, wer ist der Held? Ist es der Vater im Himmel, ist es Jesus, der Heilige Geist, also ist es Gott? Oder ist es der Mensch, bin ich der Held? Auf diese letzte Kontrollfrage gibt es in unserem Abschnitt eine ganz klare Antwort. Unser Vater im Himmel ist der Schöpfer der Welt. In unserem Predigtwort spricht der Schöpfer selbst. Nicht irgendjemand, sondern der Schöpfer der Welt. Das ist heute auch mein erster Punkt. Unser Vater im Himmel ist der Schöpfer. Er ist der Held. Er hat alles gemacht. Es ist alles aus seiner Hand. Es ist nach seinem Plan. Egal, wo du hinziehst, wenn du es nur tust, du wirst feststellen, es ist alles genial gemacht. Unser Problem ist, wir vergessen das nur so schnell. Wir halten uns für schlauer. Wir halten uns für die Retter der Welt. Wir meinen, wir könnten eine schöne neue Welt schaffen. Nein, nicht wir. Der Vater im Himmel ist der Schöpfer. Und zwar Gott sei Dank. Unsere Ideen führen oft ins Chaos. Jedenfalls, wenn sie eine bestimmte Größe übersteigen. Ich habe vor kurzem einen Artikel über Geologie gelesen. Es ging da um verschiedene Erdzeitalter. Und da stand die Frage im Raum, wann beginnt denn nun ein neues? Und die Geologen haben dafür einen Marker, ein Kriterium, die sagen, wenn überall auf der Welt sich etwas ändert, also wenn das dann auch in diesen geologischen Schichten ablesbar ist, wenn das nachweisbar ist, dann ändert sich das Zeitalter, der Name des Zeitalters. Aktuell wird diskutiert, ob wir in einem anthropologischen Zeitalter leben, also einem vom Menschen bestimmten Zeitalter. Und als Startjahr haben sie das Jahr 1950 rausgefunden. Wie kommen sie darauf? Ab da ist die Radioaktivität in den Schichten der Erde, in den Ablagerungen, in einer neuen Stärke nachweisbar. Und zwar als Folge der Atombombentests, die da überall stattgefunden haben. Also, wenn wir Menschen etwas anfangen und es bestimmte Größe übersteigt, dann endet es oft im Chaos. Anders unser Vater im Himmel. Der hat den Mikrokosmos und den Makrokosmos so wunderbar gemacht. Er hat ihn so aufeinander abgestimmt, so planvoll, so faszinierend, dass man nur staunen kann und erkennen muss, was für eine Intelligenz, was für ein Potenzial, was für eine Kraft steckt dahinter. Und dieser Gott redet mit mir. Mehr noch, er will eine Beziehung mit mir. Das ist mein zweiter Punkt. Unser Vater im Himmel will eine Beziehung mit mir. Er will sie mit dir. Wenn wir diese wenigen Sätze Jesajas, die wir gehört haben, unter der Frage 1 und 2 lesen, also was erfahre ich über Gott und was über die Menschen, dann merken wir, das sind im Grunde genommen an dieser Stelle zwei Seiten einer Medaille. Gott erlöst. Wen erlöst er? Dich. Ich bin erlöst durch wen? Gott. Gott hat gerufen. Wen? Dich. Ich bin gerufen. Von wem? Vom Vater im Himmel. Und zwar mit meinem Namen. Das heißt, der Vater im Himmel kennt mich. Gott ist da im Wasser, also in der Gefahr. Er ist bei wem? Bei mir. Um mich durchzubringen. Gott ist da im Feuer. Also in der lebensbedrohenden Gewalt. Warum? Um mich heil durchzubringen. Kurz, Gott ist dein Gott. Nicht irgendeiner, sondern einer, der eine Beziehung will, der ein Hin und Her will zwischen sich und dir, der von einer Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Du bist ihm teuer. Du bist ihm wertvoll. Merkt ihr? Wenn wir von Gott reden, geht es nicht um abstrakte, um eine philosophische Kategorie. Da geht es nicht um eine Denkfigur, sondern da geht es um ein Miteinander. Und darum rede ich auch lieber vom Vater im Himmel als von Gott. Schon der Name drückt das Miteinander aus, die Beziehung. So weit, so gut. Doch dann kommt eine Irritation. Das ist mein dritter Punkt. Du bist mir so lieb, sagt Gott, dass ich Menschen für dich opfere. Ganze Völker und Nationen. Und Opfer meint hier Leben gegen Leben. Was ist das für ein Gott? Gerade noch haben wir über seine Liebe nachgedacht, über unsere Rettung, unsere Erlösung, über seine Schöpfermacht. Und jetzt das. Andere werden für mich geopfert. Das ist ein unheimlicher Gedanke, jedenfalls für mich. Geliebt sein ja, aber auf Kosten anderer? Schauen wir uns die Lage, in die Jesaja damals hineinredet, an. Jesaja hat dem König und dem Volk die Deportation nach Babel angekündigt. Die wussten genau, was das bedeutet. Also wenn das passiert, wenn sie weggeführt werden nach Babylon, dann ist das unser Untergang. Das hatten viele andere Völker vor ihnen erlebt. Das haben die gewusst, das haben die gesehen. So funktioniert Macht, so funktioniert Expansion. Es wird Leben gelebt auf Kosten anderer. Das war und es ist bis heute Realität in unserer Welt. Und hier sagt Gott, ich löse euch aus. Ich tausche euch ein gegen andere. So geht Rettung. So geht Erlösung. Jemand muss und jemand wird bezahlen. Denken wir an den ersten Punkt. Unser Vater im Himmel ist der Schöpfer. Und wenn er das ist, also wenn die Völker seine Geschöpfe sind, dann darf er das. Auch die anderen Völker sind ja von ihm gemacht. Wie wir. Er ist der Herr. Er hat das Sagen. Er kann entscheiden. Und trotzdem bleibt bei mir diese Irritation hängen. Leben auf Kosten anderer. Das will ich nicht so richtig. Jedenfalls so lange nicht, bis mir beim Bibellesen, beim Nachdenken klar geworden ist, an einer Stelle nehme ich das einfach hin. Da kratzt mich das gar nicht. Das bekenne ich sogar Woche für Woche mit euch, genauso wie ich bekenne, dass ich an den Schöpfer glaube. Ich bekenne, dass Jesus, dass der Sohn Gottes, für mich am Kreuz starb, dass er sein Leben für meine Beziehung zum Vater im Himmel gegeben hat. Das heißt, unser Vater im Himmel opfert am Ende nicht die Völker. Das machen die schon selber. Die opfern sich gegenseitig. Die bringen sich um. Unser Vater im Himmel opfert seinen Sohn, damit ich leben kann. Das ist die eigentliche Irritation. Dieses Opfer nehme ich selbstverständlich hin. Was bin denn ich für einer? Ich denke gar nicht darüber nach. Maximal danke ich hin und wieder im Gottesdienst. Danke, Jesus, für deine Rettung. Und dann geht's weiter im Alltag. Und dabei ist das doch die Stelle, wo ich merke, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist. Wie teuer, wie wertvoll ich ihm bin. Merkt ihr, wie sehr mich die Beziehung zu unserem Vater im Himmel adelt, heraushebt? Was für ein Gott! Der Schöpfer der Welt kennt mich, rettet mich, trägt mich. Kurz, er liebt mich und zwar so sehr, dass er seinen Sohn für mich opfert. Was bleibt da für mich noch zu tun? Vierter Punkt. Es geht darum, diese Beziehung zu leben, zu gestalten. Aus dieser Beziehung herauszuleben. Und zwar standesgemäß und zur Ehre Gottes. Das heißt, mit ihm und durch ihn und aus seiner Kraft leben. Und darum auch ohne Furcht. Also weil ich von ihm getragen bin, durch gute und schwere Zeiten gehen. Ich bin von Gott getragen. Ich brauche, diese schweren Zeiten brauche ich jetzt nicht beschreiben, die erleben wir ständig selber an der einen oder anderen Stelle. Aber gerade dann lasst uns diese Aufforderung unseres Vaters im Himmel, des Schöpfers der Welt, deines Schöpfers, deines Retters, deines Erhalters nicht vergessen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Übrigens, wenn wir dieser Aufforderung folgen, dann tun wir das nicht grundlos. Jesaja sagt ja, dass Gott sein Volk ruft vom Norden, vom Süden, vom Osten und vom Westen. Das passiert. In den letzten 100 Jahren, 75 Jahren erlebt das Israel immer wieder. Aus allen Teilen der Welt kommen Leute, die zum Volk Israel gehören, zurück. Da steht etwas dahinter, wenn Gott das verspricht. Wenn er sagt, ich sammle euch. Ihr geht nicht unter, ihr geht nicht auf in dieser Welt wie viele anderen Völker. Ich stehe zu euch. Und genauso steht er zu uns, weil wir auf seinen Namen getauft sind. Wir gehören zu ihm, wir gehören zu Jesus Christus und darum nochmal, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.